Ich begrüße euch auch heute Morgen und freue mich, dass wir im zweiten Timotheusbrief weitermachen dürfen. Und ihr seht zum ersten Mal heute diese Titelfolie. Der zweite Timotheusbrief mit dem Thema Fokus oder dem Überthema Fokus. Es geht um die richtige Fokussierung, die wichtig ist, sowohl für uns heute in den Zeiten, in denen wir leben, aber auch für Timotheus, an den dieser Brief in erster Linie geschrieben ist. Und Timotheus war ja zu dieser Zeit, als er diesen Brief empfangen hat, als einer der Verantwortlichen in der Gemeinde in Ephesus, dort von Paulus hingesandt, und er hatte alle Hände voll zu tun. Irgendwie die ganze Gemeinde so richtig in Schach zu halten, auf den richtigen Weg zu bringen oder darauf zu halten. Und es war kein Kinderspiel für ihn, sondern mit großen Herausforderungen verbunden. Und das hat Paulus selbst schon angedeutet, schon einige Jahre bevor der zweite Timotheusbrief geschrieben wurde, nämlich in der Apostelgeschichte 20. Und ich habe uns zu Beginn mal ein paar Verse mitgebracht aus Apostelgeschichte 20, wo Paulus auf die Ältesten damals zusammentrifft, nochmal mit ihnen zusammen ist, das letzte Mal, und er prophezeit der Gemeinde in Ephesus nicht gerade Gutes. Apostelgeschichte 20, ab Vers 28, da heißt es: Habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch als Aufseher eingesetzt hat, die Gemeinde Gottes zu hüten, die er sich erworben hat durch das Blut seines eigenen Sohnes. Ich weiß, dass nach meinem Abschied grausame Wölfe zu euch hereinkommen werden, die die Herde nicht verschonen. Und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen hinter sich her. Darum wacht und denkt daran, dass ich 3 Jahre lang Tag und Nacht nicht aufgehört habe, einen jeden unter Tränen zu ermahnen. Und nun befehle ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade an, dass sie Kraft hat, aufzuerbauen und ein Erbe unter allen Geheiligten zu geben. Wenn man das so liest, vor allem als damals jemand, der in Ephesus in der Gemeinde war, könnte man sich denken, na klasse. Ja, das sind nicht gerade zukünftige rosige Aussichten für unsere Zukunft hier, für uns als Gemeinde. Auch noch weniger, wenn du das als Ältester liest oder hörst damals von Paulus. Auch da ist es so, und schlussendlich auch für Timotheus, ist das nicht gerade toll, was da auf die Gemeinde zukommen wird. Hier ist die Rede davon, dass grausame Wölfe von außen kommen, die die Herde durcheinander bringen, die Herde angreifen, das ist das von außen. Und auf der anderen Seite fast noch schlimmer, dass aus den eigenen Reihen Männer aufstehen werden, die verkehrte Dinge reden, so heißt es hier, und die Jünger hinter sich herziehen oder die abziehen. Ja, also viel Verwirrung, Bedrohung von außen wie von innen, äußerst anstrengend. Und Paulus sagt nicht, also es wäre theoretisch denkbar, dass das so kommen wird, oder ne, habt ihr mal so ein bisschen Auge drauf, sondern er sagt, ich weiß, dass das so kommen wird. Alles andere also als das, was du als jemand, der in der Gemeinde verantwortlich ist, gerne hören willst. Timotheus dabei war, das bleibt mal offen, aber die Ältesten, die wussten das. Und so kam es tatsächlich dann auch. Einige Zeit später schreibt Paulus den ersten Timotheusbrief, den wir durchgepredigt haben auch, könnt ihr auf der Homepage nachhören. Und da sehen wir immer wieder schon dieses Thema der Irrlehren und der Irrlehrer. Kapitel 1 im ersten Timotheusbrief, in Kapitel 4, in Kapitel 6, überall begegnet uns das. Also es bewahrheitet sich. Und nun wollen wir nicht da stehen bleiben, hier in Apostelgeschichte 20, dass Paulus nur damals den Ältesten schonungslos rein Wein eingeschenkt hat, die Wahrheit gesagt hat und sie dann einfach entmutigt von dann ziehen lässt, sondern wir richten nochmal unser Augenmerk auf diese wunderbare Aussage in Vers 32. Da heißt es ja: Und nun befehle ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade an, dass die Kraft hat, aufzuerbauen und ein Erbe unter allen Geheiligten zu geben. Also bei allen Unruhen und Schwierigkeiten, die da so auf die Gemeinde zukommen werden, befiehlt Paulus sie Gott an, ja, dem Herrn der Gemeinde und dem Wort seiner Gnade. Also Gottes Wort, was unabänderlich bleibt, worauf sie festbauen können, worauf sie feststehen können. Und über das Wort heißt es hier, dass es Kraft hat, aufzuerbauen, nicht zu zerstören, sondern aufzuerbauen und ein Erbe unter allen Geheiligten zu geben. Und daran gilt es also festzuhalten, darauf gilt es die Perspektive zu richten, das ganze Vertrauen wirklich fest darauf zu halten. Das gilt für uns und damals auch für Timotheus und die Gemeinde in Ephesus. Was also im ersten Timotheusbrief dann schon voll im Gange war, das hat auch im zweiten Timotheusbrief in keinster Weise aufgehört. Und bis in unsere Tage hinein heute ist all das kein unbedeutendes Thema. Wovon ich rede, ist der Kampf um die Wahrheit. Und das ist unser Thema heute Morgen, über das wir nachdenken wollen, der Kampf um die Wahrheit. Und ich weiß nicht, was du damit assoziierst oder verbindest, wenn du hörst, der Kampf um die Wahrheit. Ob du da involviert bist oder weniger, ob du jemand bist, der vielleicht eher sagt, ach, eigentlich, also jedem das Seine. Ja, warum sollen wir überhaupt kämpfen? Oder ob du jemand bist, der sagt, ich denke mir einfach meinen Teil, aber ich halte mich da raus aus dem Ganzen. es geht mich jetzt nicht so viel an. Oder ob du vielleicht auch relativ unbedarft denkst, also warum überhaupt kämpfen? Gibt es überhaupt irgendwie Sachen, die so elementar wären, dass wir darum kämpfen müssen? Gibt es denn Sachen, die so wichtig sind? Oder vielleicht so ein vierter Typ, vielleicht findest du dich da drin wieder, du bist ein eifriger Streiter der Wahrheit, jemand, der emotional so richtig zur Höchstform auflaufen kann dann und am liebsten die anderen so richtig niederbügelt mit den Wahrheiten und mit der Bibel. Wo auch immer du dich wiederfindest, ich hoffe, dass wir und glaube, dass wir heute Morgen einiges lernen können, ganz individuell vielleicht in den Anwendungsbereichen, wo das für uns relevant hat. Und wir schauen zusammen in den 2. Timotheusbrief und schauen uns den Abschnitt von heute Morgen an, 2. Timotheus 2, ab Vers 14 bis Vers 26. 2. Timotheus 2, ab Vers 14. Dies bringe in Erinnerung, indem du eindringlich vor Gott bezeugst, man soll nicht Wortstreit führen, was zu nichts nütze, sondern zum Verderben der Zuhörer ist. Strebe danach, dich Gott bewährt zur Verfügung zu stellen als einen Arbeiter, der sich nicht zu schämen hat, der das Wort der Wahrheit in gerader Richtung schneidet. Die unheiligen, leeren Geschwätze aber vermeide. Denn sie werden zu weiterer Gottlosigkeit fortschreiten und ihr Wort wird um sich fressen wie Krebs. Dazu gehören Hymenäus und Philetus, die von der Wahrheit abgeirrt sind, indem sie sagen, dass die Auferstehung schon geschehen sei und den Glauben mancher zerstören. Doch der feste Grund Gottes steht und hat dieses Siegel. Der Herr kennt, die sein sind, und jeder, der den Namen des Herrn nennt, halte sich fern von der Ungerechtigkeit. In einem großen Haus aber sind nicht allein goldene und silberne Gefäße, sondern auch hölzerne und irdene, und die einen zur Ehre, die anderen aber zur Unehre. Wenn nun jemand sich von diesen reinigt, wird er ein Gefäß zur Ehre sein, geheiligt, nützlich, dem Hausherrn, zu jedem guten Werk bereitet. Die jugendlichen Begierden aber fliehe, strebe aber nach Gerechtigkeit, Glauben, Liebe, Frieden mit denen, die den Herrn aus reinem Herzen anrufen. Aber die törichten und ungereimten Streitfragen weise ab, da du weißt, dass sie Streitigkeiten erzeugen. Ein Knecht des Herrn aber soll nicht streiten, sondern gegen alle milde sein, lehrfähig, duldsam und die Widersacher in Sanftmut zurechtweisen, und hoffen, ob ihn Gott nicht etwa Buße gebe zur Erkenntnis der Wahrheit und sie wieder aus dem Fallstrick des Teufels heraus nüchtern werden, nachdem sie von ihm gefangen worden sind, für seinen Willen. Eine geballte Ladung an Text, an Inhalt, sicherlich auch ein Text, den man sich nicht so ohne weiteres aussuchen würde, um darüber zu predigen. Aber wir wollen heute Morgen darüber nachdenken und ich glaube, dass wir vieles daraus lernen können und da mal tiefer eintauchen. Und es soll um drei Kerngedanken heute Morgen gehen, wenn es um dieses Thema der Kampf um die Wahrheit geht. Und der erste Kerngedanke heute Morgen, den habe ich genannt, stehe fest in der Wahrheit. Und es geht um Vers 14 bis 19 und ich warne euch schon mal vor, das ist der längste Punkt heute Morgen. Also nicht, dass ihr unruhig werdet dann irgendwann. Damals wie heute war der wichtigste Grundsatz im Kampf um die Wahrheit und auch zum Erkennen und Entlarven von ihr Lehren, dass wir selbst feststehen und verwurzelt sind in der Wahrheit. Dass wir mündig sind in der Wahrheit. Das brauchen wir. Ja. Deshalb halten wir uns da auch länger auf an diesem Punkt. Und Paulus steigt jetzt ein in diesen Text mit diesem Wort dies. Und er schafft damit einen Rückbezug auf das, was vorher gesagt wurde. Ihr erinnert euch, letzte Woche, 2. Timotheus 2, 1 bis 13, haben wir gehört, wie wichtig es ist, stark zu sein in der Gnade. Wie wichtig es ist, an andere etwas weiterzugeben von dieser gesunden Lehre. Wie wichtig es ist, fokussiert und entschlossen zu sein als Streiter Jesu Christi. Und wie Paulus das sagt, vor allem, dass wir Jesus Christus im Gedächtnis halten sollen, Vers 8. Und zudem hat Paulus dann in Vers 11 bis 13 einige grundsätzliche Glaubenswahrheiten aufgezählt in dem Text vorher. Und er hat Folgendes gesagt, das Wort ist gewiss, denn wenn wir mitgestorben sind, werden wir auch mitleben. Wenn wir ausharren, werden wir auch mitherrschen und wenn wir verleugnen, wird auch er uns verleugnen. Wenn wir untreu sind, er bleibt treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Das sind einige grundsätzliche Glaubenswahrheiten, die für den christlichen Glauben gelten. Und genau diese Grundwahrheiten, die soll Timotheus jetzt in der Gemeinde in Ephesus in Erinnerung bringen, so lesen wir davon. Ja, also er soll sie ihnen wieder ins Gedächtnis rufen, etwas, was sie eigentlich schon wissen. Und allen voran ist das wichtig, dass er das den Leuten in Erinnerung ruft, die dort in der Gemeinde für Unruhe und für falsche Lehre und für Streit sorgen. Und auch für die Leute, die ihnen zum Opfer gefallen sind. Weil genau damit haben wir es zu tun in unserem Abschnitt von heute Morgen. Ja, da sind falsche Lehren, da sind Streitereien und da ist eine große Gefährdung der Gemeinde infolgedessen. Und jetzt sagt Paulus nicht, Timotheus, du kannst ja vielleicht die mal höflich bitten, ob sie sich vielleicht so ein bisschen zurücknehmen könnten oder so, sondern mit ganz klaren Worten, du sollst ihn eindringlich vor Gott bezeugen. Könnte auch übersetzen, ermahnen oder beschwören. Also mit aller Vehemenz, und zwar vor Gott. Also in seiner Gegenwart, mit seiner Autorität, diese Formulierung, bezeuge eindringlich vor Gott, begegnet uns später nochmal in Kapitel 4, Vers 1, kommen wir da nochmal drauf zu sprechen, aber es wird so deutlich. Ja? Also mit allem Nachdruck, Timotheus, sollst du ihn und im weiteren Sinne auch allen Christen in Ephesus und auch uns heute bezeugen, dass man keinen Wortstreit führen soll. Im Griechischen ist dieses Wort für Wortstreiten zusammengesetzt, ist aus Logos, das vielleicht manche kennen, bedeutet Wort oder so viel wie Wort, und Macheo, was Streiten oder Kämpfen oder Schlacht auch bedeutet. Und es könnte dann bedeuten, also dass man über Worte streitet, so übersetzt die Schlachter 2000 das, also mehr so in dem Sinne Kleinkrämereien, an denen man sich auffällt und festbeißt, oder aber eine andere Variante wäre, es geht vielmehr darum, dass keine Wortgefechte geführt werden sollen, die einem verbalen Krieg am Ende gleichen. Und beides mag in der Gemeinde in Ephesus auch irgendwie zum Problem geworden zu sein. So erfahren wir zum Beispiel im 1. Timotheusbrief, 1. Timotheus 1, Vers 4, von Leuten, die Fabeln und endlose Geschlechtsregister haben und da sich dran aufgehangen haben, so richtig festgebissen haben. Das war nicht förderlich, sondern es hat Streitereien hervorgerufen. Auf der anderen Seite spricht unser Text von heute dann später ab Vers 23 nochmal sehr deutlich über die Art und Weise, wie wir über Glaubensinhalte reden sollen. Und zwar nicht im verbalen Kriegsmodus. Sowohl, wenn wir in diesem verbalen Kriegsmodus landen irgendwie, oder auch wenn wir uns an unbedeutenden Meinungsverschiedenheiten, ja, an Kleinkrämereien aufhängen und da uns hineinsteigern, sagt Paulus eigentlich, es ist nichts Nütze, sondern es ist zum Verderben der Zuhörer. Im Griechischen steht hier ein Wort, fand ich interessant, das heißt Katastrophe. Also es ist eine Katastrophe, wenn das so stattfindet. Ja? Wenn wir in diesen Wortstreitereien uns verlieren und der Mehrwert von dem Ganzen geht völlig verloren. Es ist vielmehr so, dass es zum Schaden wird für die ganzen Menschen drumherum, die das so mitkriegen und hören. Nehmen wir mal ein Beispiel, der Markus und ich. Markus als Ältester, wir würden uns hier lauthals im Foyer streiten darüber, was nun der Pfahl im Fleisch aus 2. Korinther 12, Vers 7 ist. Ja, und wir würden uns gegenseitig so richtig die Meinung geigen und uns die Köpfe einschlagen. Markus würde blutrot anlaufen, ihr würdet meine Ader sehen, die dann immer so da rauskommt in so Momenten. Und ihr würdet das mitkriegen, die Gemeinde würde das mitkriegen, würde denken, was ist denn jetzt hier los? Es würde eine riesen Verwirrung stiften und ganz viel Unruhe sorgen. Ja? In dem Sinne kann man das vielleicht verstehen, dass Timotheus sagt, also wir sollen uns nicht auf unnötige Diskussionen und Wortgefechte einlassen, die eigentlich dann zu nichts nütze sind. Jetzt ist es nicht so, dass das wiederum heißt, dass Timotheus einfach sagen könnte, okay, dann ziehe ich mich aus all dem zurück, nehme das alles nicht so wichtig und halt einfach mal so die Füße still, stillschweigend, setze mich irgendwo hin, das war's dann. Sondern Paulus fordert ihn und auch uns im Gegensatz dazu ja auf, Vers 15, strebe danach, dich Gott bewährt zur Verfügung zu stellen als einen Arbeiter, der sich nicht zu schämen hat, der das Wort der Wahrheit in gerader Richtung schneidet. Also im Kampf um die Wahrheit ist nicht Passivität und totaler Rückzug angesagt, sondern sich Gott als bewährter Arbeiter zur Verfügung zu stellen. Und dann heißt es hier, strebe danach. Ja, man könnte auch übersetzen mit beeil dich oder bemühe dich darum oder setz alles daran oder befleißige dich. So wird das Wort zum Beispiel in 2. Petrus 1, Vers 10 verwendet. Es gibt jemand hier in der Gemeinde, ist jetzt gerade nicht mehr hier, beim ersten Gottesdienst, der sagt immer, gib Kette. Das wäre so ein moderner, übertragener Ausdruck dafür. Also es ist Investition gefragt, wirklich Fokussierung. Das heißt also, dass wir im Kampf um die Wahrheit nicht unbeteiligt irgendwo uns in die Ecke setzen sollen, sondern dass wir uns Gott als bewährte oder erprobte Arbeiter zur Verfügung stellen sollen. Dann fragen wir uns, wie kann das aussehen, beziehungsweise was kennzeichnet einen Arbeiter, der vor Gott bewährt ist? Paulus sagt uns das, nämlich, dass es jemand ist, der das Wort der Wahrheit in gerader Richtung schneidet. In der Schlachter heißt es recht teilt. Aber dieser Gedanke in gerader Richtung schneidet, das ist der Gedanke, der hinter dieser Formulierung ganz gut zum Ausdruck bringt. Also es geht wie um einen zum Beispiel Handwerker, der einen geraden Schnitt macht. Einen geraden, sauberen Schnitt. Oder wie ein Farmer, der eine gerade Furche zieht. Oder vielleicht wie Paulus selbst, der Zeltmacher ja vom Beruf war, der also gleichmäßig und ordentlich die Stoffe geschnitten hat und sie dann so aufeinanderlegen konnte. Und genau in diesem Sinne soll also ein bewährter Arbeiter Gottes keinerlei Abstriche machen beim Wort Gottes. Weder in seinem eigenen Leben, wie er darüber denkt, noch darin, was er an andere weitergibt. Es ist vielmehr Sorgfalt und Genauigkeit und Aufrichtigkeit und Kompromisslosigkeit gefragt. Das ist natürlich für Timotheus, als einer der Lehrenden in der Gemeinde da, ist das natürlich von größter Relevanz. Und es gilt auch für jeden Prediger bis heute. Und es gilt auch für jeden, der in geistlicher Verantwortung steht. Aber es gilt auch für jeden, der das Wort in irgendeiner Art und Weise an andere weitergibt. Und dann brechen wir das runter, ja? Also in der Jüngerschaft zum Beispiel mit anderen, in der Mitarbeit, wo ich das Wort Gottes vielleicht weitergebe, in der Familie, in der Evangelisation, wo auch immer. Und ich hoffe, wir verstehen an dieser Stelle, dass diese direkte Anrede an Timotheus nichts ist, was nur Timotheus betrifft, sondern wo wir alle irgendwo gefragt sind, uns als bewährte Arbeiter Gottes zur Verfügung zu stellen. Und das bedeutet, dass wir das Wort der Wahrheit mit Sorgfalt und Genauigkeit behandeln und dann auch so weitergeben sollen. Das bedeutet, nicht ich kann entscheiden, was der Text bedeutet und was der Text sagt, was ich will. Sondern das bedeutet, dass ich immer überlegen muss, was sagt denn das Wort selbst und was will denn Gott dadurch eigentlich sagen. Unabhängig davon, ob mir das passt oder nicht. Ganz schnell ist es ja so, dass wir, gerade wenn das Wort irgendwas ankreidet in unserem Leben, wenn wir merken, da passt was nicht, da müsste sich was ändern, dann gehen wir ganz schnell dahin, dass wir andere Auslegungsweisen suchen. Ja, und dass wir irgendwie sagen, naja, da gucke ich mal, was es sonst noch so für Varianten gibt. Manche werden dann hermeneutisch sehr kreativ in der Hinsicht, ja, also sind dann sehr offenherzig da, völlig egal, wie die Argumentation ist. Ganz typische Bereiche, wo das zum Beispiel einem immer wieder begegnet, könnte vieles da nennen, aber sind zum Beispiel im Bereich von Partnerschaft oder auch ungläubige Partnerschaft oder im Bereich der Sexualität oder der Rollenverteilung von Mann und Frau, wie die Bibel sie vorsieht oder auch im Bereich Geld oder so. Ja? Also das sind so Bereiche, wo einem das begegnet. Aber wenn jemand aufrichtigen Herzens Jesus folgt, dann wird er das Wort der Wahrheit geradlinig an sein Leben anlegen. Und dann wird er bereit sein zur Veränderung. Und wir können uns selbst an dieser Stelle ja mal die Frage stellen, wie bin ich denn da unterwegs? Bin ich jemand, der das Wort wirklich sich zu Herzen nimmt und das mit großer Sorgfalt liest und an sich ranlässt? Oder bin ich jemand, der sich hier und da gerne irgendwelche Sachen rausnimmt, die mir gerade so in Kram passen? Anders ausgedrückt, unterstelle ich mich gerne Gottes Wort oder stelle ich mich gerne über Gottes Wort? Eine persönliche Frage, die wir uns stellen können an dieser Stelle. Und ganz klar ist natürlich, dass wir das Wort selbst gut kennen müssen, um ein bewährter Arbeiter zu sein. Sowohl für uns selbst, aber auch, wenn ich es an andere weitergeben will. Weil was will ich denn weitergeben, wenn ich selbst nicht verstanden habe und wenn ich selbst nichts habe, keine Ahnung habe eigentlich. Und auch darin fordert uns eigentlich dieser Vers indirekt auf, das Wort zu kennen, um es dann auch in rechter und passender Weise an andere weitergeben zu können und auch ihr Lernen unserer Zeit, die es gibt, entlarven zu können. Jetzt sagt Paulus noch etwas weiteres über Menschen, die sich als bewährte Arbeiter Gottes herauskristallisieren und die das Wort der Wahrheit in gerader Richtung schneiden, und zwar, dass sie sich nicht schämen brauchen. Und so ist es tatsächlich, wenn du mit Menschen über Gottes Wort redest, manchmal mit Gläubigen sogar, aber auch mit Menschen, die Jesus nicht kennen, dann kann es sein, dass du schnell an den Punkt kommst, wo du nicht unbedingt Applaus ernten wirst für das, was du sagst, sondern wo das Menschen aufstößt, ja, wo es erstmal irgendwie auf Widerstand stößt. Und ganz schnell kann man in solchen Momenten ja aus Scham dann schwach werden und dann sagen, ja gut, dann mache ich irgendwie Abstriche in der Klarheit oder um der Harmonie willen habe ich eine große Toleranzgrenze oder so. Dieses Thema Schämen, das ist uns im 2. Timotheusbrief ja an verschiedener Stelle schon begegnet. Denken wir an Kapitel 1, Vers 8 oder Vers 12. Und auch hier wieder sagt Paulus im Prinzip, also wenn du fest in der Wahrheit Gottes stehst und fest zur Wahrheit Gottes stehst, brauchst du dich nicht zu schämen. Also fest gegründet im Wort der Wahrheit sollen wir uns als Arbeiter Gottes im Kampf um die Wahrheit stark machen. Wo auch immer da individuell dein persönlicher Wirkungskreis ist, womit du zu tun hast. Es geht nicht nur darum, das hier auf der Kanzel zu tun. Wovon wir und auch Timotheus hingegen Abstand nehmen sollen, das sagt Paulus in Vers 16 jetzt weiter, und schreibt dort, die unheiligen, leeren Geschwätze aber vermeide. Man könnte auch für unheilig, also die gottlosen inhaltslosen Gerede, die sollst du umgehen, die sollst du vermeiden. Ja? Und wir kriegen auch gleich den Grund in Vers 16b, warum so damit umgegangen werden soll, indem er sagt, denn sie werden zu weiterer Gottlosigkeit fortschreiten und ihr Wort wird um sich fressen wie Krebs. Ein Ausleger hat das so ausgedrückt, ganz kurz, das Erbe von falschen Lehren ist ein Leben in Gottlosigkeit. Und das ist die Verbindung, die wir da sehen. Ja, der Gedanke ist also hier, dass wir unheiligem, gottlosen und leerem Geschwätz keinen Raum geben sollen und dementsprechend auch keiner schlechten und falschen Lehre, weder in unserem eigenen Leben noch in der Gemeinde. Warum? Weil das sonst Spuren hinterlassen wird in unserem Leben. Unheilige Gedanken, schlechte Redensarten, weltliche Denkweisen, verdrehte Vorstellungen, unbiblische Lehre, all das wird nicht spurlos an uns vorbeigehen, wenn wir uns dem aussetzen. Es wird sich immer weiter manifestieren und es wird um sich greifen wie Krebs, wie ein Krebsgeschwür. Das ist das Bild, was hier verwendet ist. Und es wird zunehmend mehr dahin führen, dass wir in Gottlosigkeit münden. Paulus sagt in 1. Korinther 15, Vers 33, sehr passend dazu, irrt euch nicht, schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Anders ausgedrückt, also wovon du dich prägen lässt, mit wem du dich umgibst, welcher Gesellschaft, welchem Umgang du dich aussetzt, was auch immer dein Leben prägt, es wird nicht spurlos an dir vorbeigehen. Und auch da können wir uns eine persönliche Frage stellen und überlegen, wie ist das denn aktuell in meinem Leben? Wer oder was prägt mich denn? Und in der Folge davon, wovon will ich mich denn prägen lassen? Ja, und wo muss ich vielleicht Korrektur vornehmen? Für Paulus ist klar, dass es einen persönlichen Schaden nehmen wird, wenn wir da nicht konsequent sind. Und es hat weitreichende Auswirkungen im eigenen Leben, aber auch im Gemeindeleben, wenn man Irrlehre und falsches Gedankengut einfach gewähren lässt. Und deshalb nennt Paulus hier das Kind, beziehungsweise eigentlich zwei Männer, beim Namen. Und zwar in Vers 17 schreibt er weiter, dazu gehören Hymenäus und Philetus, die von der Wahrheit abgeirrt sind, indem sie sagen, dass die Auferstehung schon geschehen sei und den Glauben mancher zerstören. Interessant hier zu sehen, dass Paulus keinen Hehl draus macht, auch konkrete Namen zu nennen. Das lässt uns auch vermuten, dass das Leute waren, die nicht irgendwelche Randerscheinungen waren in der Gemeinde, sondern die bekannt waren, die Einfluss hatten, vielleicht sogar in verantwortlichen Positionen damals waren. Und den Philetus, den kennen wir nicht, der begegnet uns auch nirgends nochmal. Aber Hymenäus, der ist uns schon mal im 1. Timotheusbrief begegnet. 1. Timotheus 1, Vers 20. Und da ist er sehr negativ auffällig geworden. Weil da heißt es unter anderem über ihn, dass er das gute Gewissen von sich gestoßen hat und dass er im Glauben Schiffbruch erlitten hat. Und dann heißt es, dass Paulus ihn, diesen Hymenäus und Alexander, dem Satan übergeben hat, damit sie zurechtgewiesen werden, nicht zu lästern. 1. Timotheus 1, Vers 20 ist das. Und wir können uns jetzt leider nicht daran aufhalten, aber ich kann verweisen an dieser Stelle. Wir haben das, ich glaube, Anfang Februar 2019 haben wir eine Predigt darüber gehabt. Da könnt ihr das gerne nochmal nachhören über diesen Abschnitt 1. Timotheus 1, 18 bis 20. Kurz ausgerückt kann man aber sagen, dass Paulus damals schon, also diesen Hymenäus, aufgrund von seiner Unbelehrbarkeit und Unbußfertigkeit aus der Gemeinde ausgeschlossen hat. Und scheinbar treibt aber einige Zeit später dieser Hymenäus immer noch sein Unwesen in der Gemeinde in Ephesus. Und diesmal hat er einen anderen Genossen, nämlich diesen Philetus. Und anstatt, dass die beiden das Wort der Wahrheit in gerader Richtung schneiden, heißt es hier ganz im Gegenzug über sie, dass sie von der Wahrheit abgeirrt sind. Und zwar in der Form, dass sie sagen, die Auferstehung sei schon geschehen. An dieser Stelle handelt es sich um die Frage nach der Auferstehung der Gläubigen. Und da sagt die Bibel uns sehr deutlich, dass wir zwar als Gläubige einerseits schon mit Christus gestorben sind und schon auferstanden sind im geistlichen Sinne, aber dass es eine körperliche Auferstehung geben wird und dass wir körperlich dann auch bei Jesus sein werden. Und das ist sicher. Diese Vollendung steht noch aus, aber das wird mit Sicherheit geschehen. Und nun haben diese zwei Männer hier in der Gemeinde eine ganz andere Meinung, gerade zu dieser Thematik. Ja? Also die glauben, dass das nicht stimmt. Und es hat sehr wahrscheinlich zu tun mit dem griechisch-hellenistischen Hintergrund, den sie haben, die Philosophien und religiösen Denkweisen, die da vorlagen. Und damals dachte man, dass der materielle, der körperliche Teil des Menschen nicht so wichtig gesehen werden darf. Und deshalb war das ihnen Dorn im Auge, an die leibliche Auferstehung von uns Christen zu glauben. So ein erheblicher Anstoß für sie, es war eigentlich undenkbar. Ja, so tickten damals die Leute und vermutlich jetzt ganz im Trend dieser Denkweise und auch in dieser Prägung behaupten diese zwei jetzt, dass die Auferstehung als solches nur etwas geistlich, als etwas Geistliches zu sehen ist. Das heißt also infolgedessen, dass der Zustand, den wir jetzt haben, im Hier und Jetzt, dass das schon der Endzustand gewesen wäre. Das wurde natürlich besonders schwer, wenn jemand starb und man sich fragt auf einmal, okay, was ist denn mit dem? Ja, und es hat auch viele weitere Fragen aufgeworfen. Und dementsprechend wundert es uns auch nicht, dass Paulus darüber sagt, dass sie den Glauben mancher zerstören oder umstürzen. Also das, was Paulus eigentlich zum Ausdruck gebracht hat in Kapitel 2, Vers 11, nämlich wenn wir mitgestorben sind, werden wir auch mitleben. Wenn wir ausharren, werden wir auch mitherrschen. Das stand in Gefahr. Letztendlich war das also kein Randthema, wo man einfach drüber hinweggehen hätte können, sondern es war eine Frage, die den Kern des Evangeliums betroffen hat. Und das ist meistens so, wenn es um Auferstehungsfragen geht. Und jetzt setzt Paulus dem Ganzen in Vers 19 sehr starke Worte entgegen und sagt, doch der feste Grund Gottes steht und hat dieses Siegel. Der Herr kennt, die sein sind, und jeder, der den Namen des Herrn nennt, halte sich fern von der Ungerechtigkeit. Also in allen Verirrungen und Unbeständigkeiten, damals wie heute, die uns so begegnen können, hat Gott einen festen Grund gelegt, ein festes Fundament, auf dem wir fest stehen können und auf das wir sicher bauen können. Und deshalb heißt es hier zum Glück das feste Fundament Gottes und nicht das feste Fundament eines Menschen. Es ist unverbrüchlich. Und dieses Fundament hat er gelegt in Jesus Christus. Jesus, seinen eigenen Sohn, den er auf diese Erde gesandt hat, damit er für unsere Sünden am Kreuz stirbt. Ja, Jesus, der an unserer Stelle den Tod auf sich genommen hat, um uns mit Gott zu versöhnen und die Beziehung zu Gott wiederherzustellen. Und Jesus hat selbst darüber gesagt in Johannes 6, Vers 39 und 40, dies aber ist der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich von allem, was er mir gegeben hat, nichts verliere, sondern es auferwecke am letzten Tag. Denn dies ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben hat, und ich werde ihn auferwecken am letzten Tage. Also hier wird sehr deutlich, für wen dieses ewige Leben gilt, nämlich für den, der an Jesus als den Sohn Gottes glaubt. Und das bedeutet, das geht damit einher, dass ich mich als sündiger Mensch, als sündigen Menschen verstehe und dass ich verstehe, also ich habe gegen Gott gesündigt und ich bekenne meine Sünde vor Gott und ich nehme das in Anspruch, dass Jesus für meine Schuld am Kreuz von Golgatha damals gestorben ist. Und jeder, der das glaubt, für den gilt, was hier steht, nämlich jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, der hat ewiges Leben. Ja, der gehört zu den Seinen. Und vielleicht gibt es heute Morgen Leute hier, die zugucken oder auch hier sind und die sagen müssen, ich habe diese Rettung noch nicht so richtig angenommen, Jesus noch nicht zu meinem Herrn gemacht. Dann will ich dich einladen, den Mut machen, da weiter drüber nachzudenken, gerne Gespräch zu suchen, vielleicht auch darüber deine Fragen loszuwerden, aber das nicht einfach vorüberziehen zu lassen, diese wichtige Botschaft. Und wenn du auf der anderen Seite ganz klar Jesus als deinen Herrn und Retter kennst und dich dazu bekennst, dann hast du diesen festen Grund, von dem Paulus in 2. Timotheus 2, Vers 19 redet. Und dann trifft auch dieses Siegel mit zwei Seiten eigentlich auf dich zu. Ja? Es ist wie eine Kennzeichnung von Gläubigen. Und zwar hat dieses Siegel zwei Seiten. Die erste ist die göttliche, und zwar der Herr kennt, die sein sind. Das ist die Seite von Gott aus. Das heißt, du bist zu Gottes Eigentum geworden. Er kennt dich, er hat dich durch Jesus ganz angenommen und er wird dich ans Ziel bringen. Jesus verliert keinen, der Herr kennt, die sein sind. Das ist sehr wahrscheinlich ein Zitat aus 4. Mose 16, Vers 5. Ganz interessant, die Begebenheit um die Rotte Korach und wo es um diese Frage geht, zu wem stellt sich Gott oder wer gehört eigentlich zu Gott. Ich gebe euch das mit in den Hauskreisleitfaden, ganz spannend in diesem Zusammenhang zu sehen. Also das ist das Erste, der Herr kennt, die sein sind. Und das Zweite, jeder, der den Namen des Herrn nennt, halte sich fern von der Ungerechtigkeit. Und das ist die menschliche, vielmehr unsere Seite. In dem Sinne, Kennzeichen eines wahren Gläubigen ist, dass er Jesus oder Gott nicht nur Herr nennt, sondern dass er das wirklich auch in seinem Leben zum Ausdruck bringt, indem er sich ihm im Gehorsam unterstellt und indem er sich von Sünde fernhalten will. Also ganz kurz ausgerückt, der Herr kennt uns und wir kennen den Herrn, was durch unser Leben dann auch zum Ausdruck kommt. Also an den Herrn halten und von Sünde fernhalten, das führt uns zum zweiten Punkt. Und wie gesagt, die zweiten und dritten ist nicht so lang mehr. Der zweite Punkt heißt, halte dich selbst rein. Und es geht um Vers 20 bis 22. Je nachdem, mit wem und mit was wir uns so umgeben, ist es ja manchmal gar nicht so leicht, selbst klar stehen zu bleiben und sich nicht mitreißen zu lassen, sondern sich wirklich reinzuhalten. So gibt auch Paulus jetzt dem Timotheus und auch uns einige klare Appelle, was wichtig ist. Und er steigt ein mit diesem Bild in Vers 20. In einem großen Haus aber sind nicht allein goldene und silberne Gefäße, sondern auch hölzerne und irdene, und die einen zur Ehre, die anderen aber zur Unehre. Das Bild, was Paulus hier verwendet, das steht für die Gemeinde, also dieses Haus. Ja, so heißt es zum Beispiel auch passend dazu in 1. Timotheus 3, Vers 15, dass die Gemeinde das Haus des lebendigen Gottes ist, die Säule und Grundfeste der Wahrheit. Und jetzt sagt Paulus hier, also in einem Haus, so das Bild jetzt, was er entfaltet, gibt es allerhand Gefäße oder Geräte oder Werkzeuge, so könnte man das alles übersetzen, dieses Wort da. Und dabei gibt es sowohl silberne und goldene, aber da gibt es auch hölzerne und irdene, damit sind Tongefäße gemeint. Also übertragen vom Silberbesteck und der Schüssel mit Goldrand bis hin zur Klobürste, die neben der anderen Schüssel steht. Ja, also alles, was wir so im Haus vorfinden. Und wir kennen das ja aus unserem natürlichen Hausgebrauch, Gefäße, Geräte, die einerseits sehr kostbar und wertvoll sind, die wir vielleicht auch zur Schau stellen gerne, und auf der anderen Seite aber auch irgendwelche Geräte, die eher wertlos sind, die vielleicht unschön sind, die auch kaum noch zu benutzen sind. Und spricht Paulus hier also von Gefäßen zur Ehre, von Wert, Bedeutung, von Ehrbarkeit und auf der anderen Seite Gefäße zur Unehre. Und was hier steht, ist das Wort Schande oder Schmach oder Verachtung oder zum gewöhnlichen Gebrauch. Ja, das kann das alles bedeuten. Und diese Illustration von diesem Hausgebrauch, die überträgt Paulus jetzt auf die Gemeinde. Und da, weiß ich nicht, geht es vielleicht dem einen oder anderen so, dass er sagt, das passt nicht so in mein Gottesbild. Weil eigentlich dachte ich doch immer, wir sind vor Gott alle gleich und wir sind alle kostbar in Gottes Augen und so weiter. Ja. Nun ist es zum Glück so, dass das nicht meine Worte sind, sondern dass es Gottes Worte sind. Und wir haben eben gelernt, jetzt kann ich das gleich anwenden, dass wir das Wort der Wahrheit in gerader Richtung schneiden. Das heißt, wir müssen gucken, was das bedeutet. Fragen uns also, wer sind diese Gefäße zur Ehre und wer sind die Gefäße zur Unehre? Zunächst mal zu diesen Gefäßen zur Unehre. Eine denkbare Variante wäre, dass es so zu verstehen ist, dass in den Reihen eigentlich einer jeden Gemeinde immer Leute sitzen, die gar keine wahrhaft Gläubigen sind. Also Leute, die irgendwie mitlaufen und die dabei sind, sich vielleicht sogar irgendwo mit einbringen, aber die eigentlich nur Namenschristen sind. Und so erschreckend für mich dieser Gedanke auch ist, mir das so vorzustellen und auszumalen, so müssen wir doch sehen, dass die Bibel immer wieder davon spricht, dass das so ist, dass in den Gemeinden Leute sitzen, die gar keine wahrhaft Gläubigen sind, wo sie dabei zu sein scheinen, aber der Schein eigentlich trübt. Und wenn heute Morgen jemand das hört oder hier sitzt vielleicht sogar und sich da angesprochen fühlt und weiß, ja, ich bin eigentlich nur so jemand, dann nimm das als Aufhänger, das klarzukriegen. Eine andere Variante wäre, dass es vielleicht tatsächlich Christen sein mögen, diese Gefäße zur Unehre, die aber trotzdem bereitwillig und unbußfertig Sünde in ihrem Leben dulden. Und es geht nicht darum, dass wir nicht alle in Sünde fallen können, aber es ist was ganz anderes, in Sünde zu leben und darin zu verharren. Das sind meistens auch Leute, die ihren Glauben auf falsche Lehren aufbauen, ja, die sich so den Glauben machen, wie er ihnen gefällt. Und noch schlimmer wird das Ganze dann, wenn sie nicht nur das für sich so glauben, sondern wenn sie das auch noch weitergeben an andere. Im engeren Kontext jetzt hier sind diese Gefäße zur Unehre, wovon Paulus spricht, dieser Alexander und dieser Philetus. Und wir wissen im Endeffekt nicht, ob sie Christen waren oder nicht. Ja, das bleibt ein Stück weit unklar. Vers 26 später gibt es so eine Formulierung, dass es gut sein kann, dass sie Christen waren, aber schwer in Sünde verstrickt. Und genau durch so einen bewusst sündigen Lebensstil und auch falsche und halbherzige Lehre oder Lehrauffassungen dienen solche, ich sag mal Christen, alles andere als zur Ehre Gottes. Ja, vielmehr werfen sie ein schlechtes Bild auf Gott und sie verunehren ihn tatsächlich mit ihrem Leben. Sie bringen Schande auf seinen Namen. Und das sind mit Sicherheit harte Worte. Die Paulus hier wählen auch harte Worte, wenn wir sie so an uns ranlassen. Aber wir wollen das nicht aussparen, auch darüber nachzudenken, wo stehe ich denn eigentlich in diesem Bild? Also bin ich ein Gefäß zur Ehre Gottes oder ein Gefäß zur Unehre? Anders ausgedrückt, wird Gott durch mein Leben geehrt oder wird Gott durch mein Leben vielmehr verunehrt? Und natürlich dann in der Folge auch die Frage, was müsste ich denn ändern oder was müsste denn passieren, damit ich darin wachse, dass Gott durch mein Leben geehrt wird, dass ich ein Werkzeug, ein Gefäß zu seiner Ehre werde. Paulus sagt uns, eine Sache, die wir tun sollen, ist nicht das Einzige, aber eine Sache, die wir tun sollen, um darin zu wachsen. Und er sagt in Vers 21, wenn nun jemand sich von diesen reinigt, wird er ein Gefäß zur Ehre sein, geheiligt, nützlich dem Hausherrn, zu jedem guten Werk bereitet. Das ist eine sehr drastische Aussage, die Paulus hier macht, weil er indirekt eigentlich sagt, dass für Menschen, die sich zwar vielleicht Christen nennen und irgendwie christlich dabei zu sein scheinen, aber unbußfertig in Sünde leben und elementar falsche Lehre verbreiten, dass für solche Menschen kein Platz sein kann in meinem Leben als Christ und auch nicht in der Gemeinde. Und er sagt hier sehr deutlich über diese Leute dann, von diesen sollen wir uns reinigen. Mitunter aus diesem Grund hat Paulus selbst, wie wir es eben hatten in 1. Timotheus 1, Vers 20, Alexander und Hymenäus aus der Gemeinde ausgeschlossen, was ausgedrückt ist mit diesem, dem Satan, übergeben. Oder auch in 1. Korinther 5 sehen wir auch so einen Fall nochmal, wo ein Mensch wegen schlimmer Unzucht und Unbußfertigkeit dann ausgeschlossen wird. Paulus ist also radikal, wenn es darum geht, da auszufegen und unbelehrbare Menschen nicht einfach gewähren zu lassen. Weil er weiß, dass sonst sowohl der Einzelne, aber auch die ganze Gemeinde großen Schaden nehmen wird. Noch ein bisschen individueller sagt er im Prinzip in Vers 21 aber auch, wenn du ein Gefäß zur Ehre sein willst, das für Gott ausgesondert oder geheiligt lebt, wir sind schon geheiligt, aber auch danach zu leben, wenn du das willst, wenn du dem Hausherrn, also Gott selbst, nützlich sein willst, wenn du wirklich von ihm als Werkzeug eingesetzt werden willst, dann kannst du keine faulen Kompromisse machen, sondern dann musst du dich entfernen von Menschen, die offenkundig und mutwillig Gott mit ihrem Leben verunehren. Ich weiß nicht, ob uns da konkrete Menschen in den Sinn kommen, dir konkrete Menschen in den Sinn kommen oder Einflüsse in deinem Leben in den Sinn kommen, wo du dich von ganz klar distanzieren musst. Aber wenn wir das nicht tun, dann besteht die Gefahr, dass wir in diese Liberalität, in die Falschheit, in die Gottlosigkeit von anderen mit hineingezogen werden. Und das geht manchmal viel schneller, als uns das lieb ist. Natürlich ist das was anderes, und das ist damit nicht gemeint, wenn jemand kein Christ ist, ja, und ich habe mit jemandem zu tun, der kein Christ ist, das sollen wir und wir wollen Menschen für Jesus gewinnen. Also das ist damit nicht angesprochen, wobei auch da kann man sich natürlich fragen, inwieweit ist es so, dass ich jemand zu Jesus führen kann oder inwieweit ist es so, dass mich eher jemand von Jesus wegzieht. Da muss man sehr ehrlich manchmal auch mit sich selbst sein. Und auch geht es nicht darum, dass wir nicht Menschen, die unbußfertige Christen sind, wenn wir mit ihnen im Gespräch sind noch, um sie auf die richtige Bahn zu bringen. Ja, also auch das hat im gewissen Grad seine Berechtigung. Matthäus 18 spricht darüber, Matthäus 18 ab Vers 15. Aber da wird auch deutlich, dass bei fortlaufender Unbelehrbarkeit irgendwann das auch seine Grenzen haben muss. Also die eigene Reinheit und die eigene Nutzbarkeit für Gott genießt eine hohe Priorität. Und man könnte es vergleichen so, genauso wie die Geräte für die Stiftshütte und den Tempel gereinigt werden mussten mit allem Möglichen, genauso sollen wir uns auch reinigen für den Dienst, damit wir als Werkzeuge Gottes zu seiner Ehre dienen. In Vers 22 setzt Paulus jetzt noch einen weiteren Appell dazu, wenn es um die eigene Reinheit geht. Und er sagt, die jugendlichen Begierden aber fliehe, strebe aber nach Gerechtigkeit, Glauben, Liebe, Frieden mit denen, die den Herrn aus reinem Herzen anrufen. Unter jugendliche Begierden kann alles Mögliche fallen. Oft wird damit sexuelle Begierde oder sexuell falsche Begierde assoziiert. Fällt sicherlich auch darunter, aber ist nicht ausschließlich das explizit. Ja? Sondern da fallen auch Dinge drunter wie Stolz und wie Neid und wie Habsucht und Streitsucht und Streben nach Reichtum und nach Anerkennung, nach Macht und so weiter. Ja? Alles Mögliche kann damit gemeint sein, mit diesen jugendlichen Begierden. Und selbst wenn es hier jugendliche Begierden heißt, heißt es nicht, dass es nur für Jugendliche relevant ist. Ne? Timotheus, Ausleger, ich sag mal, spekulieren da ein bisschen, glaube ich, an dieser Stelle eher, aber mancher geht davon aus, dass Timotheus ungefähr Mitte 30 war, also kein Jugendlicher in dem Sinne mehr. Was auch immer aber alles damit gemeint sein kann, so ist für Timotheus und auch für uns ganz wichtig, dieses Fliehe zu beherzigen. Das ist die klare Aufforderung hier. Ja? Also fliehe oder lauf weg, scheu dich davor, zieh dich zurück. Das ist hier gemeint. Also auf der einen Seite dieses Fliehe und demgegenüber dann auf der anderen Seite dieses Strebe oder jage nach. Und er nennt dann vier Dinge, wonach wir streben sollen oder was wir nachjagen sollen, nämlich erstens Gerechtigkeit, also ein Leben, das Gott gefällt, steht ganz im Einklang mit diesem Vers 19, dass wir uns fernhalten von der Ungerechtigkeit, steht also die Negativform da in Vers 19. Also Gerechtigkeit, das erste, das zweite Glauben, könnte auch übersetzen mit Treue oder Vertrauen in Gott, tiefes Vertrauen in Gott, aber unsere Treue gegenüber Gott soll wachsen. Das dritte, Liebe, da ist diese Agape-Liebe angesprochen, hingebungsvolle Liebe gegenüber Gott und Menschen. Und das vierte hier, Frieden. Und das steht dem Streit entgegen, diesen Feindseligkeiten, mit denen Timotheus ja unter anderem auch zu tun hat. Und jetzt gelten diese Aufforderungen nicht nur für Timotheus, sondern, wie es hier heißt, für alle, die den Herrn aus reinem Herzen anrufen. Also die aufrichtig unterwegs sein wollen mit dem Herrn. Das trifft nicht auf die Irrlehrer zu, trifft auch heute auf manchen nicht zu, der einfach so vor sich hin dümpelt und das alles so macht, wie er es will. Aber wenn du jemand bist, der aufrichtigen Herzens Jesus folgen will und der als Gefäß zur Ehre Gottes unterwegs sein will, dann gilt das auch für dich, sich in diesen Dingen zu reinigen, darin zu wachsen. Wie soll man aber nun mit Angriffen als Werkzeug Gottes im Kampf um die Wahrheit richtig umgehen? Das führt uns zu unserem letzten Punkt heute Morgen noch. Und der heißt, kämpfe mit den richtigen Mitteln. Und es geht um Vers 23 bis 26. Und in diesem letzten Abschnitt kommen jetzt nochmal alle zur Geltung, die, so will ich es mal ausdrücken, geistlich so richtig auf Krawall gebürstet sind. Ja, also die am liebsten bis aufs Blut diskutieren. So. Und nun ist der Eifer als solches nicht verwerflich, aber Paulus sagt einiges zu der Art und Weise und die Mittel, wie das dann stattfinden soll. Paulus sagt also zu Timotheus, Vers 23, aber die törichten und ungereimten Streitfragen weise ab, da du weißt, dass die Streitigkeiten erzeugen. Also mit anderen Worten, die Dummen, die Unsinnigen, die Albernen, ein Stück weit auch die kindlichen, unwissenden Auseinandersetzungen, Timotheus, die kannst du dir sparen. Die weise ab, von vornherein. Ja? Brauchst du gar nichts mit zu tun haben. Gemeint ist damit nicht, dass wenn jemand Orientierung sucht und einfach keine Ahnung hat, dass wir da nicht helfen sollen. Da sollte jeder Gläubige zu jeder Zeit geduldig bereit sein zu helfen. Aber wenn jemand zu dir kommt und er will nur mit dir sprechen, um des Diskutierens willen, und er will eigentlich nur einen Streit vom Zaun brechen, dann lass dich da gar nicht drauf ein. Gestern war Büchertisch, vielleicht war der ein oder andere da dabei. Das wäre so ein Beispiel, du merkst, da kommt jemand, der provoziert dich eigentlich nur und der will dich nur nerven und dem geht es nur ums Diskutieren, aber es geht ihm überhaupt nicht darum, Gottes Wahrheit zu erkennen oder irgendwie Gott näher kennenzulernen. Und das bringt am Ende nur Streitereien, sagt Paulus. Und das ist, glaube ich, ganz oft auch der Fall. Und deshalb lassen wir uns da gar nicht drauf ein. Weiter sagt Paulus in Vers 24, ein Knecht des Herrn aber soll nicht streiten, sondern gegen alle milde sein, lehrfähig, duldsam und die Widersacher in Sanftmut zurechtweisen und hoffen, ob ihnen Gott nicht etwa Buße gibt zur Erkenntnis der Wahrheit und sie wieder aus dem Fallstrick des Teufels heraus nüchtern werden, nachdem sie von ihm gefangen worden sind für seinen Willen. Diese Verse bilden sehr gute und grundsätzliche Aussagen für unseren Umgang miteinander. Ganz allgemein, wie wir so mit jedem Menschen umgehen, aber auch mit denen, die falsch liegen, ja, die irgendwo anderer Meinung sind vielleicht. Und ich glaube, dass das auch in unseren Tagen, wo manches sehr diskutiert wird auch, manche gesellschaftliche Frage diskutiert wird, auch rund um Corona, dass es wichtig ist, das zu beherzigen, was Timotheus hier auch lernen soll und was Paulus sagt. Natürlich gilt das, was hier Paulus an Timotheus schreibt, sowohl für Timotheus als auch für geistlich Verantwortliche, aber im weiteren Sinne gilt es auch für jeden, der sich selbst als ein Knecht des Herrn sieht und versteht und gebrauchen lassen will. Wir gehen also jetzt kurz nochmal durch, reißen das an, und ich lade euch ein, dass sich jeder selbst ein Stück weit reflektiert, wo bin ich da gefragt, wie bin ich da unterwegs. Paulus schreibt also, ein Knecht, oder man könnte auch übersetzen, ein Sklave oder Diener des Herrn, er soll erstens nicht streiten. Das bedeutet nicht, dass man nicht über Themen und inhaltliche Fragen und Bibelstellen reden darf und reden soll und diskutieren kann auch mal, aber nicht streiten. Ja, eigentlich ganz einfach die Aussage, und das führt uns nochmal zurück zu diesem Vers 14, den wir eben hatten, dass wir keine Wortstreite oder Wortgefechte führen sollen. Also dieser verbale Kriegsmodus, der sollte nicht vorhanden sein bei uns. Es geht also darum, dass wir nicht verbal ausfällig werden, dass wir nicht andere beschimpfen, dass wir nicht respektlos werden, dass wir am Ende das Wort der Wahrheit im Zorn ins Gesicht brüllen. Ja, so, das soll nicht passieren am Ende. Vielmehr sollen wir zweitens milde sein. Könnte auch übersetzen mit freundlich oder Sanftmut hier. Und damit ist nicht gemeint, dass wir wischiwaschi sein sollen irgendwie, ja, keine Meinung haben sollen, das gar nicht, sondern die Art und Weise, wie wir da unterwegs sind. Und das ist ja schon schwer genug. Und als ob es nicht genug wäre, sagt Paulus dann auch noch so zwei Wörter, wo man sich vielleicht denkt, hätte sie auch sparen können. Ne? Er sagt nämlich, seid milde gegen alle. Also nicht manche, sondern gegen alle. Und bei manchen, da geht das ja noch ganz gut. Aber wenn da jemand anders mir gegenübersteht, der meine Nerven dermaßen strapaziert und der sowas von verquert ist in seinem Denken, ja, wie soll ich denn da noch milde und freundlich bleiben, so jemand gegenüber? Denken wir uns. Und es ist tatsächlich sehr schwer und es ist auch unmöglich, wenn wir es aus eigener Kraft tun. Aber wir kennen den, der das geschafft hat, der milde war in Situationen, wo die Menschen alles andere als gut gedacht haben und gut unterwegs waren, nämlich Jesus selbst. Und er hat es geschafft und er kommt uns zur Hilfe. Es ist notwendig für all diese Eigenschaften, die von einem Knecht des Herrn beschrieben sind, dass wir das aus der Kraft Jesu heraus tun. Ein drittes, was er hier sagt, ist, dass ein Knecht des Herrn lehrfähig sein soll. Im Griechischen steht hier das Wort Didaktikos. Wir kennen das von Didaktik wahrscheinlich. Also ein fähiger Lehrer, geschickt im Unterrichten. Und genauso wie ein guter Lehrer, der nicht nur etwas weiß in seinem Kopf, sondern der das auch vermitteln kann und weitergeben kann, genauso soll ein Knecht des Herrn lehrfähig sein. Und da wären wir wieder bei dem, was er in Vers 15 geschrieben hat, nämlich, dass wir danach streben sollen, uns Gott bewährt zur Verfügung zu stellen, als ein Arbeiter, der das Wort der Wahrheit in gerade Richtung schneidet. Und wenn das unser Bestreben ist und wir darin wachsen, werden wir auch fähiger darin, andere zu lehren. Ein viertes, was er sagt, ist, ein Knecht des Herrn soll duldsam sein. Und das bedeutet hier so viel wie gelassen zu sein, sich nicht provozieren zu lassen, auch Böses oder auch Unrecht vielleicht zu ertragen, in Konfliktsituationen nicht so sehr auf sich selbst bedacht zu sein, dass ich jetzt mein Recht bekomme, sondern auch zurückzustecken, mit den Unarten des anderen auch irgendwie klarzukommen und trotzdem da geduldig und ruhig zu bleiben. Und fünftes, da heißt es, dass die Widersacher in Sanftmut zurechtgewiesen werden sollen. Die Widersacher hier an dieser Stelle sind die, die sich querstellen, die Widerstand zum Ausdruck bringen. Gemeint sind hier vor allem Hymenäus und Philetus und alle, die sich ihnen so angeschlossen haben. Aber die sollen jetzt nicht mit Hassparolen rausgejagt werden, sondern in Sanftmut zurechtgewiesen werden. Und das bedeutet nicht, dass wir uns nicht auch von ihnen distanzieren oder die damals sich nicht distanzieren sollten, wie wir in Vers 21 gehabt haben, aber wie mit ihnen umgegangen werden soll, ist in Sanftmut zurechtgewiesen. Und dabei ist Sanftmut kein Zeichen von Schwäche oder von Meinungslosigkeit, sondern von einem demütigen Geist, der sich selbst nicht in den Vordergrund stellt. Ja, jemand, der trotz Anfeindung und Gegenwind trotzdem eine liebevolle Art und Weise an den Tag legt und behält. Und wir wissen, dass Jesus selbst über sich gesagt hat, ich bin sanftmütig. Matthäus 11, Vers 29. Und in dieser Weise sollen also auch die Widersacher, die Querdenker der damaligen Zeit, wenn man so will, sollen zurechtgewiesen werden. Man könnte auch übersetzen hier mit erzogen werden. Ja, und interessant ist, dass dieses Wort, was hier im Griechischen steht, dann später nochmal in 2. Timotheus 3, Vers 16 steht, wo als ein Merkmal der Schrift, das heißt, dass die Schrift erzieht. Ja, und das kommt da also wieder. Und dementsprechend ist dieses Zurechtweisen, was da stattfinden soll, mit dem Wort zu tätigen. Das soll mit dem Wort geschehen. Also in all dem, wozu wir menschlich gesehen aufgefordert sind, sind diese fünf Dinge und uns auch als gute Knechte des Herrn bemühen wollen, liegt es am Ende des Tages aber gar nicht an uns, dass wir Menschen zur Umkehr und zur Erkenntnis der Wahrheit bringen können. Das geht nicht. Wir sind Werkzeuge, wir wollen uns zur Verfügung stellen und Gott will uns auch nutzen, aber wir können unterm Strich nur hoffen und beten, dass Gott selbst im Leben und im Herzen von Menschen wirkt, dass er sie zur Umkehr führt. Paulus spricht hier davon, dass diese Widersacher, also konkret hier Hymenäus und Philetus und alle, die da irgendwie dranhingen, im Fallstrick oder in der Schlinge oder Falle des Teufels gelandet sind. Das heißt, sie sind darin verstrickt, sie können selbst nicht mehr klar denken. Und Paulus beschreibt das so, dass sie geistlich wie benebelt oder wie geistlich betrunken sind. Sie sind nicht mehr nüchtern. Und es ging so weit, dass sie sogar zu Werkzeugen geworden sind, die andere verführen und die den Glauben mancher zerstören. Haben wir gehabt, ja? Und der Einzige, und das ist klar, der Einzige, der sie herausholen kann aus dieser Verstrickung, ist Gott selbst. Und vielleicht gibt's heute Morgen den einen oder anderen hier oder auch am Livestream, der merkt, ja, ich habe mich ganz schön verrannt in etwas und ich will dort heraus und ich bin irgendwie verstrickt. Dann will ich dir Mut machen, dann geh dort heraus und kehr um. Und tu Buße, Gott schenkt Umkehr, Gott schenkt Vergebung, Gott schenkt Neuanfang und es ist noch nicht zu spät. Vielleicht geht es uns auch so, dass wir Menschen vor Augen haben, die das betrifft und wo Gott dich vielleicht als ein Knecht gebrauchen will, um ihnen zu helfen. Und wenn du da jemanden vor Augen hast, dann bete dafür und geh dem weiter nach, aber dann kämpf mit den richtigen Mitteln, nämlich diesen Mitteln, die Gott selbst uns zur Verfügung gestellt hat, in die Hand gegeben hat. Der Kampf um die Wahrheit. Riesenthema, war auch viel heute Morgen, weiß ich. Und dieser Kampf um die Wahrheit tobt damals wie heute. Ich werde im Laufe der Predigtreihe wahrscheinlich auch noch hier und da darauf eingehen, was zum Beispiel heute so die Irrlehren unserer Zeit sind, denen wir begegnen. Aber wichtig in diesem Kampf ist, von heute Morgen her, diese drei Dinge. Nämlich erstens, dass wir selbst fest in der Wahrheit stehen. Zweitens, dass ich mich selbst reinhalte. Und drittens, dass wir mit den richtigen Mitteln kämpfen. Und wenn wir das beherzigen und tun, dann dürfen wir erwarten, dass Gott selbst hilft und dass Gott selbst wirkt und dass er durchträgt. Denn der Herr kennt, die sein sind. Das ist der feste Grund, auf dem wir stehen. Und ich will diese Predigt heute Morgen schließen mit einigen Versen aus dem 1. Timotheusbrief. 1. Timotheus 6, ab Vers 11 bis Vers 16. Und diese Verse, die runden das Gehörte nochmal gut ab, sind ganz ähnliche Worte auch. Und die leiten dann auch gut über in den Lobpreis, den wir dann zusammen haben wollen. 1. Timotheus 6, ab Vers 11, da heißt es, du aber Mensch Gottes, fliehe diese Dinge, strebe aber nach Gerechtigkeit, Gottseligkeit, Glauben, Liebe, Ausharren, Sanftmut. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, zu dem du berufen worden bist, und bekannt hast das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen. Ich gebiete dir vor Gott, der allem Leben gibt, und vor Christus Jesus, der vor Pontius Pilatus das gute Bekenntnis bezeugt hat, dass du das Gebot unbefleckt, untadelig bewahrst bis zur Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus. Die wird zu seiner Zeit der selige und alleinige Machthaber zeigen, der König der Könige und der Herr der Herren, der allein Unsterblichkeit hat und ein unzugängliches Licht bewohnt, den keiner der Menschen gesehen hat, auch nicht sehen kann. Dem sei Ehre und ewige Macht. Amen.